herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius.
Ja, wir sind zusammengekommen, um über den 14. Spieltag der Bundesliga zu reden. Das seid ihr ja auch gewohnt. Donnerstag gibt's die Vorschau auf alle 9 Spiele des kommenden Bundesligaspieltags. Da wollen wir euch auch heute nicht enttäuschen. Auch wenn Alex hier noch mit rauchiger Stimme direkt aus dem Champions League Stadion Dortmund angereist ist, um in einem kleinen Anfall von Landesverrat die Spanier zu unterstützen. Aber da kommen wir dann drauf zu sprechen, wenn wir bei den Dortmundern sind, würde ich sagen, und lassen meine Einschätzung jetzt erstmal einfach ohne Widerworte stehen. Und brauchen, glaube ich, auch sonst gar nicht mehr groß drum rumreden. Dieser Ablauf sollte mittlerweile hoffentlich vielen Hörern bekannt sein. Wir sprechen über alle 9 Spiele, starten natürlich mit dem Freitagsspiel. Alle, die neu dabei sind, hallo, wir starten mit dem Freitagsspiel. Und das heißt Freiburg gegen Wolfsburg an diesem Wochenende. Und damit ist es das erste Spiel in unserer Auflistung. Die Freiburger und die Wolfsburger also im direkten Duell. Und ja, es hat sich so ein bisschen gedreht. Freiburg war oben in den Europarängen lange dabei, aber es läuft zuletzt nicht mehr ganz so gut. Und bei den Wolfsburgern jetzt 4 Siege in Folge. Die letzten 4 Spieltage alle gewonnen, hat sonst keine Mannschaft tatsächlich in der Bundesliga geschafft. Bei Bayern und der Eintracht und bei Leverkusen jeweils zumindest noch ein Unentschieden mitzwischen. Also vielleicht die formstärkste Mannschaft der Liga, Alex.
Ja, kann man so sagen. Klingt überraschend, klingt irgendwie ungewohnt, das so zu formulieren, aber es ist völlig richtig. Ist auch ein Topspiel am Freitagabend. Klingt auch komisch und ungewohnt. Bei Freiburg-Wolfsburg klingt wenig nach Topspiel, aber ist eines der beiden Topspiele, tabellarisch zumindest. Denn der 5. gastiert beim 7. Beide sind punktgleich mit 21 Punkten. 3 Punkte auch hinter den Champions League-Rängen, auf denen Leipzig steht. Also Topspiel, bei denen es um Europa geht, das steht über diesem Freitagsspiel und dementsprechend ist das, finde ich, auch auf Augenhöhe, dieses Duell, ne? Gerade aufgrund der Form der Wölfe.
Ja, also ich glaube auch, dass wir da durchaus ein Spiel erleben können, was spannend werden könnte. Die Quoten sehen es nicht ganz so und das ist ja das erste Interessante dann auch für uns. Da gibt es 3,30er, 3,40er Quoten auf Wolfsburg, die so formstark sind und nur 2,20er auf die Heimmannschaft aus Freiburg, die sich dann doch zuletzt immer mal wieder ihre Aussetzer und ihre schwächeren Auftritte geleistet hat. Und da kann man dann natürlich auch ansetzen, wenn man aus Tippsicht auf dieses Spiel guckt, denn ich finde schon, dass man jetzt nicht ausschließen kann, dass wir hier mindestens einen Wolfsburg-Punkt sehen nach den letzten Auftritten, nachdem wie das gerade funktioniert. Bei der doppelten Chance kriegen wir bis 1,75 bei den Wettanbietern. Das ist gar nicht verkehrt, so dass wir da auf die deutlich formstärkere Mannschaft setzen können, immer noch eine ordentliche Quote bekommen. Das ist zumindest schon mal eine interessante Beobachtung.
Absolut. Ich habe Freiburg hier auch minimal vorne wie die Wettanbieter, die ja auch die Freiburger vorne sehen. Allerdings hätte ich den Wölfen, glaube ich, keine 3,40 gegeben, sondern eher so eine höhere Zweierquote. Aber klar, Heimvorteil ist halt einfach immer so eine Geschichte. Und gleichzeitig muss man auch sagen, der SC Freiburg gewann nur eines seiner letzten 6 Pflichtspiele, ist also nicht gut drauf und ist dann vielleicht doch nicht in der klaren Favoritenrolle, wie man es von den Quoten her erwarten würde. Nicht, dass sie jetzt eine 1,50 haben, aber sie sind ja doch recht klar favorisiert. Schwer zu tippen. Also den Wölfe-Sieg, der würde mich, ich bin da ehrlich, würde mich überraschen. Auch wenn ich weiß, ja, sie sind sehr, sehr gut drauf und haben ihren Run mit ihren 5 Siegen in Folge und ich glaube 8 Spielen ungeschlagen, wettbewerbsübergreifend. Also ungeschlagen könnten sie auch nach dem Freitagabend bleiben, aber wieder gewinnen in Freiburg, ein Ausrufezeichen setzen, fände ich schon bemerkenswert, Julius.
Es wäre auf jeden Fall, würde es unterstreichen, dass sie gerade eben ihre Form endlich gefunden zu haben scheinen. Aber es ist ja auch so ein bisschen zumindest in die Erwartung rein, wir haben ja schon gesagt, auch vor der Saison. Na gut, irgendwann wird dieses Wolfsburg mal wieder erträglichen Fußball spielen müssen. Sie hatten jetzt die Sommervorbereitung mit Hasenhüttl. Sie haben sich langsam gefunden. Vieles läuft gerade. Wir haben noch 2 Spiele bis zum Winter, der natürlich immer so ein Bruch in der Form ist. Aber ja, durch die Quoten, die eben diametral zur Form stehen, fällt es mir ja recht leicht zu sagen, weißt du was, ich tippe mal in diese Form rein, zumindest eben mit der doppelten Chance.
Ja, verstehe ich, denn Statistik lügt ja nicht, bekanntlich. Nur der FC Bayern holte in dieser Bundesliga-Saison mehr Auswärtspunkte als der VfL Wolfsburg und schoss mehr Auswärtstore als die Wölfe, die 13 Punkte geholt haben und 16 Tore in der Fremde schossen. Das ist bemerkenswert, also zweitbeste Auswärtsmannschaft, die Wölfe. Und wenn man da so Quoten bekommt und dementsprechend gutes Value, kann ich verstehen, warum man ins Risiko geht. Also ich mach's nicht, aber es gibt Gründe, es zu tun.
Das ist nett, dass du mir das zumindest zugestehst. Und damit können wir ja auch direkt den Sprung zu der noch formstärkeren Auswärtsmannschaft machen. Nämlich zu den Bayern. Die müssen auch auswärts ran bei Mainz. Und du hast ja jetzt schon eine Statistik gesagt, die ihnen sicherlich Mut machen wird. Ansonsten dürfte ihnen Mut machen, dass sie Bayern München sind und gegen Mainz spielen. Und ja, wie gesagt, eine sehr, sehr starke Bundesliga-Saison spielen. Ne? Natürlich hatten wir jetzt gegen Dortmund auch mal wieder ein Unentschieden drin, aber ansonsten ist es ja fast makellos. Wir haben keine Niederlage, wir haben 33 von 39 möglichen Punkten nach 13 Spieltagen. Es ist insgesamt ein Bayern München, das auf Meisterkurs ist, und ein Bayern München, bei dem es einen einfach wundern würde, wenn dieser Stolperer in Mainz passiert. Das ist angesprochen, sie haben jetzt auch kein Auswärtsproblem, über das wir sprechen müssen. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass wir hier über ein Spiel reden, wo es uns beiden schwerfallen wird, richtig viel Spannung rein zu diskutieren.
Ja, und das, obwohl Mainz ja auch ziemlich gut unterwegs ist und ja auch ein gutes Spiel natürlich bei den Wölfen machte, wo sie sehr unglücklich 4-3 verloren haben. Nach vier Spielen ohne Niederlage mit 3 Siegen gab es da eine, die wahrscheinlich unverdient zumindest mindestens unglücklich war, ne? Wie waren es? Dreimal in Führung und Gegentreffer in der 94. Also das muss nicht unbedingt 4-3 für Wolfsburg ausgehen. Die Form ist trotzdem gut bei Mainz, aber es sind eben die Bayern, Julius, und du hast es angesprochen. Gegen sie tippen ist das eine, aber wie sie zuletzt auch gegen Mainz und in Mainz gespielt haben, ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ist ja gar nicht lange her, dass sie in Mainz waren. Im Oktober gewannen sie 4-0 im Pokal. Das war eine sehr klare Sache. Zur Halbzeit stand es damals ja schon 4-0. Also da hätte es auch noch schlimmer ausgehen können als nur 4-0. Und zuvor in der Bundesliga ging es noch wesentlich schlimmer aus. Nämlich da gewannen die Bayern 8-1. Das ist die zweithöchste Niederlage in der Bundesliga-Historie der Mainzer. Also zuletzt 4 kassiert, 8 kassiert. In den letzten Spielen dann auch mal 3, mal 4, mal 6 kassiert. Das war 2022. Also die Bayern haben die Mainzer häufig abgeschossen. Deswegen glaube ich auch, die Bayern werden hier nicht so viel Probleme haben, auch wenn Mainz ganz gut unterwegs ist.
Ja, und das Interessante ist dann, dass wir zumindest bei einem normalen Handicap-Tipp, der gerade bei den Ergebnissen, die du ansprichst, natürlich auch nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, und wir reden ja nicht unbedingt über eine krasse Klatsche, dann gibt es schon bis zu 2,30er-Quoten auf die Bayern. Das ist richtig attraktiv. Ich glaube, das kann man hier auch mitnehmen.
Ja. Wenn die Quote so gut ist, kann man, glaube ich, recht bedenkenlos ansprechen. Kann man es auch, hast du ja gemacht, aber auch anspielen tatsächlich, ja. Ja,
wer den Podcast kennt, weiß, bedenkenlos angesprochen wird hier vieles. und bedenkenlos angesprochen wird dann auch direkt die nächste Partie bei uns. Augsburg gegen Leverkusen heißt die Partie, und da ist für mich schon ein bisschen mehr Spannung drin. Zwar, ich denke mal schon, wenn wir die Namen lesen, erstmal klar die Favoritenrolle an Leverkusen verteilt, aber wir haben gesehen, auch bei St. Pauli gegen St. Pauli haben sich am letzten Wochenende jetzt nicht berauschend präsentiert. War ein hartes Stück Arbeit, und Augsburg hat gegen diese super formstarken Frankfurter eben wieder was gezeigt, was wir hier immer nur wiederholen können. Die können wirklich jede Mannschaft nerven. Also das ist kein Team, was irgendwann mal Fallobst ist. Es ist auch immer noch so, dass ein Gros der Punkte von Augsburg zu Hause geholt wurden. Sie spielen jetzt zu Hause. Es ist kalt. Es ist Augsburg. Auch Leverkusen wird nicht sagen, das wird unser ganz entspanntes Spiel der Saison.
Aber Leverkusen hat Selbstvertrauen getankt, nämlich einen ganz großen geschlagen, Inter Mailand unter der Woche mit 1-0 in der Champions League besiegt. Inter hatte ja zuletzt im September verloren und hat jetzt eben gegen Leverkusen verloren. Und da hat Leverkusen wieder das Leverkusen-Gesicht des letzten Jahres gezeigt, Julius. Nicht nur viel Ballbesitz und viel Dominanz, sondern ein spätes Tor zum Sieg. Und ich glaube, das wird ihnen Auftrieb geben, und zwar so sehr, dass sie nicht direkt 3-4 Tage später jetzt in Augsburg patzen.
Ja, ist die Frage, was man als Patzen sieht. Ich sag mal so,
Punkte verlieren.
Okay, eine der wenigen Regeln, die ich in meinem Leben habe, ist mit einem Unentschieden an Augsburg rechnen. Und zwar egal, wer spielt. Und nach den letzten Auftritten von Augsburg, gerade jetzt gegen Frankfurt, wo sie es dann eben sogar auswärts, und das ja in einem ziemlichen Hexenkessel, gegen vielleicht die Mannschaft der Stunde offensiv geschafft haben, das dann am Ende doch so zu spielen, wie sie es eben gerne spielen wollen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das hier wieder ein richtig, richtig hartes Stück Arbeit wird. Und ja, wie oft sehen wir dieses Leverkusen der letzten Saison, die dann eben spät vielleicht den Siegtreffer machen, den sie brauchen? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auf jeden Fall die Entscheidung erst in der zweiten Halbzeit sehen. Und ich könnte mir hier auch vorstellen, 4,20er-Quoten aufs Unentschieden. Das ist vielleicht mein Aus-der-Fenster-Lehner der Woche, weil ich sag, Augsburg schafft's, nach Frankfurt auch Bayer zu nerven.
Oh, mutig tatsächlich. Die Quoten sehen das ja ein bisschen anders. Da ist Leverkusen ganz klar favorisiert. Und das schmeckt mir ehrlich gesagt auch gar nicht so. 1,60er Quoten auf Leverkusen, nur die sind niedrig, vor allem wenn man sieht ja, wie Leverkusen strauchelt gerade in der Bundesliga, ne? Wo sie schon 6 der 13 Spiele nicht gewinnen konnten und 5-mal unentschieden spielten. Das sind sehr, sehr viele Unentschieden und auch gegen St. Pauli wird es ja wieder knapp nach klarer Führung. Also selbst wenn Bayer hier in Führung geht, ist ja nicht sicher und Augsburg ist immer unbequem, du hast recht. Deswegen schmecken mir diese 1,60er Quoten tatsächlich auch nicht und deswegen überlege ich sie zu garnieren, denn ich setze trotzdem auf Leverkusen, aber vielleicht wenn es knifflig wird, wenn es knapp wird, ist auch ein Gegentor mit dabei. Und Leverkusen hat jetzt defensiv recht wenig zu tun bekommen gegen Inter. Aber vielleicht ist das hier bei, weiß ich gar nicht, 2 Grad in Augsburg ein bisschen anders. Und vielleicht gibt es ein Gegentörchen. Und sie müssen ein bisschen zittern, aber gewinnt es am Ende trotzdem. Also Leverkusen gewinnt mit Gegentor ist hier so quotentechnisch etwas, was mir besser gefällt.
Ja, also wie gesagt, würde auch gar nicht bestreiten, dass sie der Favorit sind, Quoten liegen nahe und der wahrscheinlichste Ausgang ist vielleicht auch dieser Sieg von Augsburg, vielleicht auch auf die von Leverkusen, vielleicht auch auf die Art, wie du ihn beschreibst. Ich habe aber hier ein starkes Unentschieden-Gefühl, dass ich nicht so ganz loswerden kann. Und dann haben wir natürlich auch recht hohe Quoten auf das Unentschieden mit den 4,20er, die wir da bekommen, auf das Remis. Und deswegen nehme ich es heute einfach mal als mein diesem klangvollen Namen aus der Fensterlehne der Woche. Würde sagen, wir machen weiter und gucken mal, wie weit wir uns da aus dem Fenster lehnen müssen, wenn wir über Gladbach gegen Kiel sprechen als nächstes, Alex. Das ist das Duell zwischen der Borussia und dem Aufsteiger aus dem ganz hohen Norden, der immer noch auf Platz 17 rangiert, immer noch bei nur einem Saisonsieg steht. Die Gladbacher unentschieden gegen Borussia Dortmund, die ja aus einer ganz guten Phase kamen, aber natürlich auch auswärts gespielt haben. Und ja, ich fand, sie haben über Strecken ein gutes Spiel gemacht. Das war echt ein Spiel, was so Phasen hatte. Dortmund war mal besser, Gladbach war mal besser, vielleicht deswegen auch das unentschieden leistungsgerechtes Ergebnis. Aber wie oft in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit jetzt war es ein ordentlicher Auftritt von Gladbach. Und ich stelle mal die Behauptung in den Raum, ein ordentlicher Auftritt von vielen Bundesligamannschaften reicht halt gegen Kiel.
Ja, das ist leider korrekt. Das glaube ich nämlich auch, dass ein ordentlicher Auftritt generell reicht und es für viele Mannschaften gegen Kiel reicht. Das ist nicht so eine verrückte Aussage. Das sieht man jede Woche in der Bundesliga. Ne? 10 Niederlagen schon, die zweitmeisten, erst ein Sieg, auch erst 2 unentschieden. Also auch punktemäßig ist es recht dünn. Nicht nur, weil sie wenig gewinnen, sondern ne, sie schaffen ja nicht mal ein paar Unentschieden. Deswegen fürchte ich, da wird nicht so viel dazukommen, punktemäßig in Gladbach. Ich habe die Fohlen ganz klar vorne. Ich glaube, die werden das gewinnen. Sie haben da gute Chancen. Sie haben vor allem wieder das Heimspiel. Vielleicht wäre es in Kiel ein bisschen brenzlig, aber zu Hause glaube ich schon, dass sie gut unterwegs sind. Und sie sind vor allem gegen Aufsteiger gut unterwegs, denn die Borussia hat seit 7 Spielen gegen Aufsteiger nicht mehr verloren und hat 5 davon gewonnen. Also Aufsteiger liegen den Gladbachern, glaube ich, auch. Und die Form ist ja trotzdem sehr positiv, auch wenn es natürlich zwischendurch zuletzt mal eine Niederlage in Freiburg gab. Aber ich glaube, der Trend ist positiv. Und wenn sie das gewinnen, klettern sie ziemlich in der Tabelle, glaube ich. Denn Mainz gegen Bayern, die werden verlieren. Mit einem Sieg bist du an Mainz vorbei. Freiburg, Wolfsburg nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Also kann Gladbach mit einem vermeintlichen Pflichtsieg gegen Kiel ziemlich weit nach oben, so auf Rang 8, 7, 6 klettern. Und ich glaube, das werden sie schaffen.
Ja, also die Chancen stehen auch aus meiner Sicht da einfach gut. Reden bei den Kielern eben auch immer noch über eine Mannschaft, die nur 13 Tore bis jetzt erzielen konnten. Ne? Nur Pauli und Bochum noch einen Ticken schlechter in der Offensive. Die Quoten sind da eben auch ganz klar unserer Meinung. 1,40er Quoten auf Gladbach, das schmeckt mir immer nicht ganz so gut, wenn die Quoten in dem Bereich sind bei Teams, die eben trotzdem nicht sich einen großen Ruf für Konstanz erarbeitet haben und die immer mal ihre Aussetzer drin haben. Deswegen, das tut mir ein bisschen weh, da im Dreiweg dann einfach drauf zu gehen. Natürlich könntest du jetzt sagen, okay, sie haben eine sehr schwache Offensive, die Kieler, das haben wir gesehen. Sie haben tatsächlich auch gleichzeitig die zweitschlechteste Defensive. Nur Bochum hat ein Tor mehr kassiert. Tordifferenz ist minus 20. Das legt natürlich schon nahe, dass man da auch Richtung Handicap gucken könnte, wenn wir uns einfach diese Statistiken angucken. Sie kriegen im Schnitt fast 3 Tore pro Spiel und schießen nur 1. Also das wäre eine Differenz, die exakten Handicap-Sieg zum Beispiel rechtfertigt, so ein 3-1. Und wäre natürlich eine Möglichkeit, diese Quoten ein bisschen aufzubessern, die im Dreiweg mir noch nicht so schmecken. Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, drauf zu gucken und zu sagen, vielleicht schafft Gladbach es. Haben ja auch lange, muss man sagen, Dortmund entnervt, die wieder einen Einzelmoment überhaupt für ein Tor brauchten am Ende. Viele klare Torchancen gab es nicht für die Dortmunder am letzten Wochenende. Vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, Gladbach gewinnt ohne Gegentor. Auch da kann man dann ja immer ein bisschen was auf Quoten raufpacken, die einem sonst nicht ganz so gefallen.
Ja, absolut. Und den Handicap-Tipp, den kann ich untermauern mit einer Statistik. Denn Kiel gab in der Bundesliga-Saison ligaweit die wenigsten Torschüsse pro Spiel ab. Das sind 11,2 im Schnitt. Das sind die wenigsten. Und Gladbach, und das ist, glaube ich, schon sehr überraschend, die drittmeisten mit 14,3 in der Bundesliga. Da hätte man wahrscheinlich die eine oder andere Mannschaft vermutet. Und tatsächlich auch bei den wenigsten Torschüssen hätte ich eher Bochum vermutet, um ehrlich zu sein. Also das spricht so dafür, dass es vielleicht dann wirklich 2-0 ausgeht. Das wäre jetzt kein bahnbrechend verrückter Tipp, aber eben der richtige Handicap-Tipp.
So ist es. Und damit sind wir auch hier ziemlich schnell auf eine Wellenlänge gekommen. Alex, können zum nächsten Spiel weitergehen. Union Berlin gegen Bochum. Hui, das klingt nach fußballerischer Schonkost oder wie man, je nach Sichtweise, wie man als Liebhaber von defensiven Ansätzen sagen könnte, einem wundervollen Spiel.
Ja, viel Krampf und Kampf wahrscheinlich dabei und vor allem auf Bochumer Seite, denn fußballerisch, ja, reicht es nicht ganz so, ne? Bisschen schwach unterwegs, zuletzt auch wieder 3 Spiele in Folge verloren und fast schlimmer, aber nur fast. Gar kein Tor dabei geschossen. Ne? Also das Tor gegen Leverkusen und dieser Punkt gegen Leverkusen, das war der große Ausreißer, die große Überraschung. Der einzige Punkt bislang für Hecking in 4 Spielen im neuen Coach, aber nicht mal ein Türchen schießen. Und das gegen Werder und Augsburg zuletzt, ne? 2 Mannschaften, die notorisch schwache Defensiven haben und hinten anfällig sind. Das ist für mich fast schon wirklich noch enttäuschender, als beide Spiele zu verlieren. Und jetzt wissen wir, wenn es gegen die schon nicht klappt, wie wahrscheinlich ist es dann, dass du gegen Union Berlin Tor schießt, Julius?
Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die man bei diesem Spiel mit reinnehmen muss. Also ich sehe hier kaum Chancen auf einen Bochum-Treffer. Und das Problem bei Bochum ist ja generell auch, wenn wir über die Offensive reden, aber auch generell über die Mannschaft, über dieses Mensch, da müssen doch auch mal 3 Punkte irgendwann rausspringen und Co. Du siehst ja gar keinen richtigen Lichtblick, ne? Also Woche für Woche bei den Bochumern erschließt sich mir noch nicht ganz, wo denn jetzt dieser Durchbruch kommt, wo sich vielleicht mal vieles wendet und Union ist, glaube ich, gerade defensiv dann für diese so schwache Offensive, diese Mannschaft, die wenig Ideen hat und wenig Qualität einfach, um was zu gestalten, dann einfach eine sehr, sehr große Hürde, die man überspringen müsste, um da wirklich auch mal wieder zu treffen. Ich glaube, Union weiß das auch, die werden darauf setzen, die sind in keinem Falle eine Mannschaft, die sagt, wir müssen hier hoch gewinnen, sondern wir wollen gewinnen. Und das werden sie vor allen Dingen auch wieder damit tun, dass sie einfach sagen, gut, ein Tor kassieren wir schon mal nicht und zu Hause kriegen wir vielleicht irgendwie einen rein. Auch hier trotzdem, ne, 1,60er Quoten, ein bisschen zu niedrig, um da einfach drauf zu gehen. Es ist immer noch Union Berlin, die immer mal ihre Aussetzer in letzter Zeit hatten und das Unentschieden, will man das ganz ausschließen? Ich glaube auf jeden Fall, wir werden wenig Tore sehen, vielleicht auch nur eine Mannschaft, die trifft. Das sind die Tipps, die hier eben dann nahelegen, weil ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für Bochum, da aufs Scoreboard zu kommen. Unter 2,5 Tore, auch sehr naheliegend, finde ich. Ja, und ich glaube, dass Union das hier irgendwie 3-4-0 gewinnen kann. 1-0, wahrscheinlich das allernaheliegendste Ergebnis. Das kann man dann auch mit einem Dreiweg-Tipp, 1,60er Quoten und ohne Gegentor zum Beispiel ja zusammenfügen, wenn man da einen Siegertipp haben will, der ein bisschen bessere Quoten bringt als 1,60er. Ich glaube schon, das ist ein sehr realistischer Spielverlauf, den wir hier gerade abzeichnen. Und das liegen die Statistiken nahe und das liegt auch nahe, wenn man Bochum in letzter Zeit spielen gesehen hat.
Wobei man ja auch sagen muss, Union hat uns überrascht in Stuttgart, ne? 2 Auswärtstore geschossen, damit hätte man so nicht gerechnet, schnupperten ja da wirklich am Sieg und das war offensiv schon mal wesentlich besser als sonst, denn sie sind offensiv einfach sehr, sehr schwach mit 12 geschossenen Toren, die drittschwächste Offensivmannschaft, wer ist noch schwächer? Natürlich der VfL Bochum mit 10 geschossenen Toren, also under 2,5 kann man hier glaube ich auch gut abgeben oder beide treffen, nein. Kann man sich auch ansehen angesichts dieser Zahlen. Und dann, wie du schon sagst, vielleicht geht es wirklich 1-0 aus. Aber man sollte auch bedenken, wenn Bochum defensiv agiert, wie viel fällt dann Union ein, wenn sie selber den Ball haben und selber das Spiel machen müssen und ein defensives Bollwerk knacken müssen? Das können sie einfach nicht. Das gilt es auch zu bedenken. Deswegen glaube ich auch, ja, es wird eher nicht so spektakulär. Andererseits, die Historie hat gezeigt, man liegt nicht immer richtig mit diesen Einschätzungen, denn spektakulär war das letzte Aufeinandertreffen im Mai. 4-3 gewann da Bochum in Berlin. Und überhaupt ist Bochum kleiner Mutmacher für den VfL, den wir hier Woche für Woche ja sehr schwach reden, weil er sehr schwach ist. Aber die letzten 4 Spiele gegen Union nicht verloren, 3 davon gewonnen. Also kleiner Mutmacher, es geht gegen einen Lieblingsgegner der jüngsten Zeit. Vielleicht macht das Hoffnung, Julius.
Mir nicht. Du weißt ja, manchmal hänge ich dann doch an dem fest, was ich sehe und seltener, was die Statistiken sagen. Und ich glaube, da sind wir unsere Einschätzung losgeworden und kommen auch schon zum letzten Spiel am Samstag. Zweiter Aufsteiger im Rennen, St. Pauli empfängt Werder Bremen. Es ist also ein Duell im Norden, was wir da noch haben auf dem Samstag. Und das ist ein Duell zwischen Werder auf Platz 10 und St. Pauli auf Platz 15. Gab zuletzt wieder eine Niederlage für Pauli, haben wir darüber gesprochen, obwohl sie durchaus kurz auch mal Leverkusen das Leben schwer machen konnten. Werder konnte mal wieder gewinnen. Am Ende ist man mittlerweile 8 Punkte auseinander, aber für St. Pauli auf Platz 15, da würden sie am Ende der Saison gerne stehen und nicht alles läuft so schlecht, wie es für den anderen Aufsteiger läuft. Also es ist schon eine Mannschaft, die immer mal wieder zustechen kann. Was natürlich einfach wehtut, ist, sie schießen sehr wenig Tore. Sie schießen noch weniger Tore als die Kieler. Nur ein Tor mehr als die Bochumer. Und da haben wir gerade schon sehr, sehr streng über die Offensive geredet. Und sie schießen noch weniger Heimtore. Ne? Also da ist die Statistik noch ein bisschen dunkler. Und das sollte man schon tun, wenn man Werder Bremen überwinden will.
Ja, das wäre nicht schlecht. 3 haben sie immerhin schon. St. Pauli, aber die Defensive, die hält hinten halt ziemlich gut, ne? In Heimspielen. Erst 7 Heimgegentore, das ist sehr, sehr wenig. Zum Vergleich, Borussia Dortmund hat genauso viele Heimgegentore und die gewinnen ja zu Hause alles, ne? Und selbst die Bayern konnten nur einmal gegen den BVB treffen. Aber St. Pauli, wenn auch vorne ein bisschen pfuig, aber hinten huig, ne? Zu Hause. Das gilt es auch zu berechnen.
Also sie haben generell die 4. Defensive der Liga, ne? Das ist schon krass für einen Aufsteiger.
Das ist definitiv überraschend, definitiv, ja. Da gehe ich mit. Ich glaube aber hier, es gibt Tore für beide, Julius. Werder Bremen gegen St. Pauli, das ist ein schönes Nordderby. Ja, ich weiß gar nicht, wem deine Herzen zufliegen. Keim wahrscheinlich, ne? Als HSVer, aber ich glaube, hier gibt es ein schönes, schmuckvolles Spielchen am Millantor. Tore auf beiden Seiten, beide treffen over 2-5, Julius.
Genau, komm. Und im besten Falle aus seiner Sicht verlieren dann beide. Das wäre doch was.
Das wenn weiß du ich nicht, willst, ob das
wo meine klappt. Sympathien liegen. Aber meine, um das nochmal zu sagen, das ist natürlich kein wirkliches Nordderby, ne? Also
warum darf ich das denn wieder
nicht Nordderby? Naja, ich meine, HSV, Bremen sind zwei oder die einzigen zwei richtig relevanten Vereine im Norden. Da ist es dann ein Derby mit dem Kampf um die Vorherrschaft. Das hier sind jetzt zwei Städte, die dann doch recht weit auseinander liegen schon, ne? Also da muss man auch aufpassen. Aber ich bin bei dir in der Einschätzung. Ich glaube, Werder hat die Qualität, auch St. Pauli zu überwinden und ist auch in dieser Saison wieder verlässlich in ihrem Offensivspiel und in dem, wie sie auftreten, dass sie immer mal wieder den Punkt setzen können. Ich glaube aber auch, St. Pauli wird da ausnutzen können, dass wir, und das sagen wir auch oft, wir sind ja nicht so happy mit Werder Bremens Defensive, mit der Gesamtkonstruktion da auf dem Feld, was die Verteidigung angeht. Und ich glaube, das wird St. Pauli auch nutzen können in einem Spiel, was relativ wild werden könnte, glaube ich, im gesamten Setup. Da schließen sich dann natürlich schon die Punkte, die du auch sagst, ne? Die Tipps, die dann kommen, beide treffen, die Tore über 2,5, da ist der Weg nicht mehr weit, wenn wir von mindestens einem auf beiden Seiten ausgehen. Und ja, ich rechne hier mit einer Entscheidung, die mir dann im Endeffekt sehr schwer fällt, wer vielleicht die Nase vorne hat. Das sehen die Quoten auch so. So identisch sind sie selten. Ne? Im Schnitt 2,64 gegen 2,63. Also da gibt's wirklich gar keinen Unterschied. Und ich glaube, man tut sich eher den Gefallen, dann auf diese Torwetten zu gehen, die ich auch für recht wahrscheinlich halte, als da sich im Dreiweg den Kopf zu zerbrechen.
Ich finde tatsächlich das Value sehr gut bei Werder. 2,60er Quoten auf dem Werder-Sieg, das ist definitiv beachtlich, hätte ich so nicht erwartet. Beim, wie gesagt, sehr heimschwachen Aufsteiger, der zwar defensiv gut ist, aber Werder ist eben auswärts sehr, sehr gut. Ne? 5 beste Auswärtsmannschaft, 4 der 7 Spiele schon gewonnen, 14 Auswärtstore geschossen, das ist ein 2er-Tore-Schnitt in Auswärtsspielen. Also man bekommt 2,60er Quoten für ein schnödes 1-0, 2-1 Werder Bremen und das ist definitiv im Bereich des Machbaren. Von daher finde ich, das kann man auch gut einspielen, aber ich hab Bock auf Flutlicht am Millerntor, Nordderby, ich sag's einfach trotzdem nochmal, auch um dich zu ärgern, und dann over 2-5, beide treffen, schöne schmuckvolle Spielchen, und vielleicht trifft Werder einmal mehr am Ende, das kann ja sein, vielleicht geht's auch 2-2 aus, mal schauen.
Es kann sein, wer davon völlig überzeugt ist, dass Werder gewinnt, da muss man sagen, die Quoten sind so schon hoch, ne? Der kann da dann natürlich ein richtiges Schmankerl, was die Quoten angeht, rausholen. Also, Das ist unser Blick auf den Samstag gewesen. Bevor wir zum Sonntag gehen, natürlich auch nochmal der Hinweis auf wettbasis.com. Schaut da gerne vorbei. Gibt ja auch noch zum Beispiel andere Fußballligen, wo Fußball gespielt wird. Die Premier League ist ja interessanter als in den letzten Jahren zum Beispiel, weil Manchester City nicht mehr alles dominiert. Was passiert da an der Spitze? Kann Liverpool mit neuem Trainer sich absetzen? All das könnt ihr natürlich auch auf der Wettbasis schon mal als Vorschau genießen in Textform. Ihr könnt euch auch immer das Videoformat angucken, beidfüßig auf YouTube, auf der Wettbasis selber ist es auch verlinkt. Also guckt gerne mal auf der Website vorbei. Während wir noch auf den Sonntag gucken, der uns diesen Spieltag drei Spiele beschert. Das erste 15:30 Spiel ist Heidenheim gegen Stuttgart. Ein Duell, wo ich ähnlich wie bei Pauli und Bremen ein paar Tore erwartet.
Ich dachte jetzt, wo ich ähnlich sage, das ist kein Derby und du setzt dich jetzt hier in irgendwelche Nesseln. Ich glaube, das kann man auch schön als Derby betitulieren, aber das ist ja ein Thema, das du nicht gerne aufmachst, deswegen mache ich es auch schnell wieder zu. Aber ja, Tore erwarten kann man definitiv, einfach deswegen, weil der VfB Stuttgart beteiligt ist und der schießt gern Tore, kassiert sie aber auch. Ne? Siehe jetzt unter der Woche gegen die Young Boys aus Bern ein schmuckvolles 5:1. Richtig Selbstvertrauen getankt. Endlich mal wieder, muss man sagen. Ich warte ja Wochen drauf, dass sie mal wieder ein Heimspiel souverän gewinnen. Das konnten sie gegen Union nicht gewinnen, ja, aber nicht souverän. Ne, da musste man einen Rückstand drehen, und zwar einen klaren. Und jetzt eben auch wieder den Rückstand gedreht, aber eben klar und deutlich gewonnen. Und das gibt ihnen, glaube ich, Auftrieb, um auch in Heidenheim einen Dreier zu holen.
Ja, und Auftrieb ist natürlich was Heidenheim auf der anderen Seite dann auch langsam mal dringend nötig hätte. Ne? Die sind auf den Relegationsplatz gerutscht mittlerweile. Es ging ja sogar noch mit beachtlichen Ergebnissen los, aber jetzt, ja, merkst du eben schon, okay, das ist eben ja eine Mannschaft, die es im letzten Jahr sehr, sehr souverän und gut gemacht hat, aber der vielleicht jetzt auch eben genau diese Schlüsselspieler fehlen, die im letzten Jahr immer dann auch knappe Spiele entscheiden könnten. Sie können Spiele immer noch knapp machen, sie können immer noch mitspielen, aber ja, kann auf die Statistiken gucken. Ne? Mittlerweile 9 Niederlagen. In den letzten 5 Spielen gab es keinen einzigen Punkt. Sie haben am Ende 28 Tore schon kassiert. Sie stehen auf dem Relegationsplatz. Also das sind alles Zahlen, die wenig Mut machen. Natürlich auch wenig Mut machen, wenn da ein VfB Stuttgart kommt, der wieder Lust hat, Tore zu schießen. Denn das können sie. Die Qualität haben sie. Und Heidenheim ist eben eine Mannschaft, die wird diese Tore auch kassieren. Und davon immer wieder zurückzukommen. Ich glaube, das ist dann auch schwer, gerade wenn du dich in so einer Negativspirale befindest. Ich glaube, Heidenheim braucht mal wieder ein direktes Duell gegen jemanden da unten, wo sie dann wirklich auch mal wieder überhaupt das Gefühl kennenlernen, Spiele über die Runden zu bringen, das Selbstbewusstsein ein bisschen zurückkommt, sich vielleicht auch mal wieder aus dieser ganz roten Zone lösen können. Sie sind ja nur ein Punkt hinter St. Pauli auf Platz 15. Aber jetzt Stuttgart zu einem ganz unangenehmen Zeitpunkt im Jahr, das ist schon eine sehr große Herausforderung, die am Ende, glaube ich, ja mit mehreren Gegentoren dann auch schiefgehen wird.
Ja, ein direktes Duell haben sie übrigens vor Weihnachten gegen jemanden da unten, nämlich gegen den VfL Bochum, den Tabellenletzten. Da können sie dann ihren Dreier holen. Ich fürchte, gegen den VfB wird es tatsächlich nichts und auch nicht mal mit einem Punkt. Ich glaube, der VfB gewinnt das. Du hast das völlig richtig angesprochen. Übrigens nehmen wir heute ja später auf als sonst. Die Gründe dafür besprechen wir gleich. Und weil wir so spät aufnehmen am Donnerstagabend, kann ich sagen, dass Heidenheim zur Pause bei Bajakce hier in der Conference League auch 0:2 hinten liegt. Also auch da sieht es wieder nach Niederlage aus. Das wäre dann die 6. in Folge in allen Wettbewerben. Und deswegen dieser Negativtrend, der geht offenbar weiter und der wird dann, glaube ich, auch am Sonntag weitergehen. VfB 1,85er Quoten. Ich finde, das kann man auch so schön anspielen, ja, direkt.
Sieg gegen Bochum nächste Woche. Eine Winterpause, in der man sich wieder fängt, und vielleicht reden wir nächstes Jahr anders über Heidenheim, aber gerade ganz schlechter Zeitpunkt, und Stuttgart, auch eine Mannschaft, die hat sich's verdient, dass man mittlerweile wieder mit ein bisschen Respekt über ihre Offensive spricht, und das sollte am Ende reichen. Also ja, mein Tipp ebenfalls in Richtung der Schwaben, die da zu Gast sind. Und jetzt kannst du kurz erzählen, wo du zu Gast warst, denn es ist der Ort, an dem auch das nächste Spiel stattfinden wird, Dortmund gegen Hoffenheim.
Ja, das ist der Grund für meine angeschlagene Stimme. Und das ist der Grund für die verspätete Aufnahme. Ich wollte es eigentlich schon in der Anmoderation sagen, aber du wolltest ja nicht. Und dann habe ich mich respektvoll zurückgehalten. Ja, ich war in Dortmund tatsächlich beim Champions-League-Spiel des BVB gegen den FC Barcelona. Und das war ein sehr stimmungsvolles Spiel, ein sehr torreiches und turbulentes. Und darunter hat auch ein wenig meine Stimme gelitten. Und deswegen, es war halt einfach kalt, ne? So, und dann, das schlägt halt auf die Stimme, Julius, ne? Und deswegen kam ich etwas später nach Hause, nämlich heute erst mit dem Zug, direkt aus dem Zug raus, heimgestürmt, um mit dir aufnehmen zu können. Das ist Dedication, Julius, siehst du mal, ne?
Ja, das ist Dedication und das ist ja natürlich auch was, was wir zu schätzen wissen und was eine gute Überleitung ist, denn ich fand, auch wenn es am Ende mit dem Punkt nicht gereicht hat, es war durchaus Dedication auch im Auftritt der Dortmunder. Wir haben schon vorher gesagt, Barca eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Es war am Ende die erste Heimniederlage und trotzdem war es ja knapp, ne? Sie sind zweimal auch zurückgekommen nach Rückständen, beide Male auch recht schnell und ich finde schon, du kannst gerade auch, wenn du die Punktzahl und die Punktausbeute bis jetzt in der Champions League gesehen hast, sagen, sie können, glaube ich, irgendwie mit dieser Niederlage leben, auch wenn sie ärgerlich ist. Aber es hat mittlerweile eben die Innenverteidigung des BVB, Alex, noch mehr gelitten als deine Stimmbänder. Da ist nicht mehr viel übrig und andere Bänder sind in Gefahr. Süle wird länger ausfallen, Waldemar Antun ist verletzt. Und Nico Schlotterbeck, wenn man die Bilder gesehen hat in der letzten Szene des Spiels, den werden wir auch nicht übermorgen wieder auf dem Platz sehen. Und das sind eben richtig schlechte Nachrichten für Dortmund, die da dann doch sehr, sehr dünn besetzt sind. Wir werden Emre Can auf jeden Fall in der Innenverteidigung sehen und dann, ja, mal gucken, was so machbar ist. Das Transferfenster hat noch nicht auf. Sollte sich die Verletzung von Schlotterbeck als so schwer herausstellen, wie die Bilder am Ende aussahen, könnte ich mir vorstellen, dass wir da auch Richtung Transferfenster nochmal über ein, zwei Ideen reden werden in den Gerüchten. Aber ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor trotzdem, ne? Dortmund spielt zu Hause gut, spielen weiterhin auch gut, haben mir gut gefallen. Hoffenheim in der Verfassung, in der sie gerade sind, auch nicht der schwerste Gegner und deswegen spricht vieles für einen Heimsieg, aber du musst schon mit reinnehmen, wir werden da mal wieder eine Aufstellung sehen, wo ein, zwei Screenshots gemacht werden mit, guckt euch mal an, mit was für einer Viererkette Dortmund gespielt hat, wird man da in ein, zwei Jahren sagen.
Ja, Rami Benzebaini wird in der Innenverteidigung spielen und dann muss man abwarten, ob sie eine Dreierkette spielen, weil das kann Benzebaini, glaube ich, ziemlich gut und ob sie da noch irgendeinen finden, der sich da hinten reinstellt, vielleicht ja Riasson. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass er das ganz gut kann, weil er gegen den Ball, ne, sehr griffig ist. Oder ob sie wirklich nur mit Benzebaini und Can eine Viererkette bilden. Aber ja, das wird, glaube ich, die Aushilfsinverteidigung, die ja angeschlagen ist. Und deswegen, glaube ich, die dann auch nicht zu Null spielen wird. Denn dass sie angeschlagen ist oder anfällig ist, sagen wir es mal so, hat man ja auch gegen Barca gesehen, mehrfach. Auch wenn es nicht zwingend an der Viererkette lag, eher an Bino Gittens, der zweimal nicht gut, ne, nach hinten verteidigte oder generell aufmerksam irgendwie verteidigte oder war. Also da wird, glaube ich, was für Hoffenheim gehen, aber der Auftritt macht trotzdem Mut. Um ganz kurz sportlich auch mal das wiederzugeben, was ich erlebt habe im Stadion. Ich fand das schon beherzt vom BVB. Es gab natürlich Phasen, da waren sie sehr defensiv, ne? Logisch gegen Barca, die haben auch mal den Ball und können das auch. Können wir was mit dem anfangen, aber grundsätzlich ein sehr, sehr mutmachender Auftritt für eine Mannschaft, die ja eh schon, ne, sehr short-handed war, wenn man überlegt, dass Duranville begonnen hat. Das war ja schon eine ziemliche Überraschung und zeigt auch auf, oh, die sind wirklich dünn besetzt. Und trotzdem hat man so gut gespielt, dass dieses Spiel auch 2-2, 3-3 ausgehen kann. Also das ist ein Mutmacher. Man ist short-handed, auch gegen Hoffenheim, aber ich glaube, wenn du wieder so einen Auftritt hinlegst, gewinnst du das wieder. Diesmal mit Gegentor, aber ich glaube, du kannst es gewinnen. Also BVB gewinnt mit Gegentor, ist tatsächlich hier mein Tipp, Julius.
Würde ich mich auch anschließen. Ist auch das, was Dortmund braucht, ne? Sie haben weiterhin auswärts noch keinen Sieg geholt und wenn sie irgendwie sich in der Tabelle noch rechtfertigen wollen, ihren Ansprüchen gegenüber, dann müssen sie auf jeden Fall jetzt auch das nächste Heimspiel gewinnen, sich da eben diese Serie fortsetzen lassen. Sie haben immer noch die Mittel, sie haben im Moment die Spielfreude und Hoffenheim gleichzeitig. Die tun sich eben weiter schwer, die sind auch defensiv schwach. Girassi, der wird immer seine Treffer beisteuern können. Am Ende wird es einer mehr sein wahrscheinlich, als sie bekommen. Zumindest das ist auch mein Gefühl, aber sie bekommen einen. Da tippen wir dann eben auch in die ganz, ganz deutliche personelle Misere hinein. Ich glaube, das macht auch irgendwie Sinn. Und damit würde ich sagen, können wir auch schon zum letzten Spiel auf dem Sonntag kommen, Alex. Auch das liest sich nach ein paar Türchen, würde ich sagen. Leipzig gegen Frankfurt. Frankfurt zuletzt ein klein wenig ja vom Gas gegangen dann. Es gab dieses Unentschieden bei Augsburg. Zuvor lief es ja sehr rund. Und es gab das Pokalspiel bei Leipzig. Also vor kurzem das Testspiel quasi für das Bundesligaspiel hier. Und da war es eine ganz klare Sache für Leipzig. Also entgegen aller Form, aller Entwicklung in dieser Saison. Vielleicht das beste Spiel von Leipzig in den letzten 2-3 Monaten gesehen. Jetzt ist die Frage, ob sich das wiederholen kann.
Ja, und das ist das angesprochene Topspiel, neben dem anderen vermeintlichen Topspiel, Freiburg-Wolfsburg. Der zweite gegen den vierten, Julius. 3 Punkte trennen beide. Also das wäre schon sehr, sehr wichtig, wenn die eine wie die andere Mannschaft hier den Dreier mitnimmt. Und ich bin auch gespannt auf diese Partie. Also im Endeffekt musst du ja aus Frankfurter Sicht einen Lerneffekt haben, denn das war ja wirklich überraschend schwach in Leipzig entgegen jedes Trendes, ne? War Frankfurt da sehr, sehr schwach und Leipzig plötzlich sehr, sehr gut. Hat aber nicht so lange gehalten, ne? Bei den Leipzigern, denn die haben direkt zack wieder gegen Aston Villa ihr Champions League Endspiel verloren und damit das Weiterkommen verpasst. Es ist rechnerisch schon nicht mehr möglich, dass sie in der Champions League weiterkommen. Ja, mit sechs Niederlagen aus sechs Spielen. Klingt das nach einer logischen Sache, aber ist natürlich eine brutale Enttäuschung. Und ich bin dann auch gespannt, ob wir im Winter einen Trainerwechsel sehen oder zumindest sehr, sehr viel Diskussionen um Marco Rose sehen. Und jetzt ist Frankfurt natürlich trotzdem kein Selbstläufer. Also du kannst auch dieses Spiel wieder verlieren, ohne dass du viel dafür kannst als Trainer. Und dann wird es dann, glaube ich, doch unterm Weihnachtsbaum unschön für Rose, oder?
Es ist halt eine Mannschaft, das ist schon wirklich spannend, ne? Weil es so schwer einzuschätzen ist, was da los ist. Ich bin da langsam zu einem Ergebnis gekommen. Für mich werde ich glaube auch gleich vortragen, aber es ist schon so, sie haben ja ergebnistechnisch erstmal gut vorgelegt. Wir reden gerade über eine große Krise, die sie irgendwie zu überwinden geschienen haben, zumindest vor dem Champions League, aber stehen ja immer noch auf einem Champions League Platz, weil sie vorher so gut performt haben. Dann muss man eben auch sagen, gab es schon einen ziemlichen Einbruch, ne? Also sie haben sehr, sehr viel liegen lassen, haben auch wilde Spiele gehabt, wo sie wirklich enttäuscht haben. Gegen Hoffenheim sich ja dreimal die Butter vom Brot nehmen lassen, die jetzt auch keine gute Saison spielen. Und jetzt wieder in der Champions League ein Spiel, wo sie auch verlieren am Ende. Und es ging ja schon wirklich um alles, du hast es gesagt. Damit ist das Ausscheiden jetzt sicher. Und ich glaube, was du wirklich gesehen hast, und ja, das ist schwer zu erklären, vielleicht auch einem Trainerteam dann anzulasten, aber was du wirklich gesehen hast, ist, diese Mannschaft hat massive Fitnessprobleme. Ne? Ich finde, gerade wenn wir diesen Aufschwung nochmal nehmen, den Jubel mit Rose und sonst was, vielleicht hat er sie taktisch nicht verloren, vielleicht in der Ansprache nicht verloren, aber es sieht schon jetzt zu dieser Phase des Jahres, und es läuft ja jetzt eben länger mit den schlechten Ergebnissen so aus, dass die Mannschaft will, teilweise gute Tage irgendwie noch erwischt, wie gegen Frankfurt im Pokal und dann auch individuelle Klasse hat und teilweise will und nicht so richtig kann und immer wieder enttäuscht, in der Verteidigung falsch steht, ne, den falschen Schritt nach links macht, weil vielleicht die Kondition nicht ganz mitspielt, vorne den Ball dann eben ein bisschen zu schwach spielt, das Tor nicht ganz so hart anvisierst, wie du es könntest, wenn du fit wirst. Das ist meine Theorie, dass Leipzig da körperlich gerade echt zu kämpfen hat, zu diesem Zeitpunkt der Saison. Und das ist natürlich eine Sache, der Sturm von Eintracht Frankfurt, auch wenn es in den letzten beiden Spielen jetzt nicht so geklappt hat, der hat ja oft genug bewiesen, dass er Lücken auch nutzen kann, dass er Tempo mitbringt, dass er Mannschaften echt unter Druck setzen kann. Und ob das dann was ist, was du körperlich und im Kopf dann eben auch mithalten kannst als Leipzig in dieser Situation, ja, keine Ahnung. Das wird eine schwere Aufgabe. Frankfurt, eigentlich super Saison gespielt. Die werden da auch hingehen und sagen, dieses Pokalergebnis, das nervt uns richtig. Das werden wir hier nicht so stehen lassen. Und deswegen, ja, also für mich echt die Frage, ob man nochmal deutlicher sieht, meine neue Theorie, Leipzig ist körperlich ganz schön am Ende.
Dreierquoten auf Frankfurt übrigens. Ich weiß nicht, trauen wir uns die anzuspielen, weil wir wurden ja im Pokal eines Besseren belehrt, könnte man fast sagen. Andererseits, ja, war ein anderer Wettbewerb. Ne? Jetzt kann man es ja eigentlich wieder machen. Zack, wieder auf Frankfurt setzen. Aber der Value ist da, aber es ist einfach schwierig, im Dreiweg zu prognostizieren, wie dieses Spiel ausgeht. Auch weil natürlich die Frankfurter am heutigen Donnerstagabend noch in Lyon spielen. Ne? Schweres Auswärtsspiel in der Europa League. Das ist dann auch immer so ein bisschen noch mit einzukalkulieren, finde ich. Auch die Frankfurter haben ja ein unglaubliches Pensum zu bestreiten. Ne? Wenn du die Fitnessprobleme der Leipziger ansprichst, das ist natürlich auch dem Pensum geschuldet, ne? Dass sie da auch wie die anderen Top-Mannschaften natürlich auch ständig englische Wochen haben. Das ist schon heftig. Hatten natürlich auch Verletzungsprobleme. Ich glaube, Gerd Rüdiger hat zuletzt Innenverteidiger gespielt. Das kann er gar nicht. Das hat man auch gegen Aston Villa gesehen. Da musste er aushelfen und Stichwort Stellungsspiel, wann rück ich raus? Wann mache ich welche Bewegung wie zum Ball? Das kann er halt nicht so gut. Ja, das gehört schon auch zur Wahrheit. Gulaschi wieder gepatzt, ne, bei ein, zwei Toren. Ganz, ganz schwach ausgesehen. Es gab ja zwischenzeitlich einen Torwartwechsel, dann wieder zurückgewechselt. Ich könnte mir vorstellen, jetzt wechselt Rose wieder in die andere Richtung, nämlich Gulaschi aus dem Tor heraus. Stabilisiert eine Hintermannschaft da natürlich auch nicht, Julius. Ne? So, und dann, um zum Punkt zu kommen in diesem letzten Spiel der Besprechung, ich glaube, dass wir hier Tore auf beiden Seiten und von beiden Mannschaften sehen werden, mit over 2,5 logischerweise. Im Dreiweg tue ich mich tatsächlich schwer, würde das X2 bevorzugen, also doppelte Chance, unentschieden oder auf die SGE, aber ich glaube hier mit diesen Anfälligkeiten der Defensive, Frankfurt hat ja 3 in Leipzig kassiert, aber auch 2 gegen Augsburg zu Hause, wenn sie hinten auch nicht zu Null spielen, aber die Leipziger entsprechend auch nicht, also beide treffen, over 2,5 ist hier mein vermeintlich sicherer Tipp.
Ja, also das würde ich auch unterstreichen. Ich glaube schon, dass wir hier Tore sehen werden. Ich bin auch genau bei dir, was das angeht, dass diese Frankfurt-Quoten trotzdem reizvoll sind und du siehst eben bei Leipzig viel, was sie einfach anfällig macht. Es schließt überhaupt nicht aus, dass man dann mal ein gutes Spiel drin hat, ne? Dass man dann so ein Spiel wie gegen Frankfurt mal drin hat, die es vielleicht, die selber nicht ihren besten Abend haben, du hast gesagt, spielen genauso viele Spiele wie Leipzig, die bei einem Auswärtsspiel im Pokal vielleicht mit der, ja, dann auch falsch reinstarten und Leipzig erwischt mal wieder einen guten Tag, aber Leipzig hängt schon in den Seilen, wenn wir die letzten Monate nehmen und ob sie das genauso wiederholen können gegen Frankfurt, boah, mein Gefühl sagt mir nein und da sind die Quoten und auch die doppelte Chance auf die Frankfurter natürlich auch eine Möglichkeit, aber die sichere Bank, das sollten diese Over-Under und die Torwetten sein, da bin ich bei dir und würde sagen, das sollte auf jeden Fall auch ansehnlich werden am dritten Advent abends. Und ja, damit würde ich sagen, machen wir den Deckel erstmal auf diese Folge drauf, Alex. Kleiner Hinweis, natürlich immer noch hinten raus, Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil die Quoten sich noch ändern können. Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag nochmal, um über den letzten Spieltag der Bundesliga zu reden. Und dann hören wir uns vielleicht länger nicht mehr, denn das war's dann erstmal mit Talk und Tipps. Also nicht nur in der Winterpause, sondern Talk und Tipps wird so nicht weitergehen. Das hinten raus nochmal ein kleiner Hinweis von uns. Das wird, ja, geht jetzt in die allerletzten Phasen, dass Alex und ich das hier machen. Und deswegen natürlich heute noch mehr als sonst. Danke an alle, die wie immer eingeschaltet haben. Wir freuen uns sehr, wenn es euch Freude bereitet. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche nochmal einschaltet. Da werden wir sicherlich auch nochmal gebührlich Tschüss sagen dann. Aber bis dahin, genießt das Fußballwochenende und ciao.